So, bevor ich anfange, möchte ich mich kurz vorstellen und noch zuerst fragen, soll ich so reden, wie ich jetzt rede, oder Schriftdeutsch? Wie sind ihr es gewöhnt? Ihr dürft es wünschen. Ich kann beides. Ist es gut so? Sonst könnt ihr euch melden, wenn es allzu fest einsiedlerisch wird. Ich habe euch von unserer Serie, wo wir aktuell drin sind, in Einsiedeln, David, dein Herz in Gottes Hand, eigentlich meine Lieblingspredigt mitgenommen. Das darf ich, wenn ich auswärts gehe, nehme ich die mit, die mir am meisten gesagt hat. Aus dem Leben von David kann man sehr viele Lektionen lernen. Und wenn man anfängt zu lesen beim David seine Geschichte, merkt man, oh, da gibt es noch viel, wo ich gar nicht so in der Kinderbibel lese. Die Geschichte, die wir heute miteinander anschauen, die kommt auch in wenig Kinderbibeln vor. Ich habe fast keine gefunden. In der Comicbibel kommt eine kurze Szene, die habe ich als Kind sehr gerne gehabt, die gelbe A5 Comicbibel. Vielleicht kennen Sie sie auch. Ich fange zuerst an und fasse die Geschichte ein bisschen zusammen, dass ihr gerade die Geschichte könnt eintauchen könnt, bevor wir den Text miteinander auch noch in der Bibel lesen. In dem Moment, wo das passiert, wo heute unser Thema ist, ist alles erfolgreich gewesen. Der David hat nach langem Warten endlich König werden. Das ist lang gegangen, sehr lang. Und jetzt ist er etwa 30, in seiner besten Kraft, ist vom Heerführer zum König geworden. Alle, wirklich alle Stämme von Israel, haben ihm in dieser Stadt, die nach seinem Namen benannt ist, Bethlehem, Davidstadt, später war das Jerusalem, aber am Anfang Bethlehem, haben ihm Treue geschworen. Und das muss man sich vorstellen, wie im König Artus. Sie sind alle gekommen, ein Vertreter von diesem Stamm ist gekommen, vielleicht mit der Lanze, vielleicht mit der Fahne, die sie hatten. Und er hat gesagt, ich und mein Stamm, wir stehen hinter dir, David. Du bist unser König. Das war erst der Auftakt, das grosse Fest in Bethlehem. Der David hat dann mehrere Völker erobert, die rings um Israel waren und Israel bis dorthin das Leben sehr schwer gemacht hat. Immer wieder hat es Angriffe gegeben. Der Saul hat das nicht geschafft mit seinem Heer. Unter dem David ist Frieden eingekehrt. Zumindest in Israel hat es noch eine Festung gehabt. Die Festung hat geheißen Jebus. Das ist das heutige Jerusalem. Und der David hat die als uneinnehmbar geltende Festung mit seinen Männern auch noch eingenommen. Man lässt eine ganze Geschichte darüber, wie er das gewagt hat. Die lassen wir jetzt heute beiseite. Jetzt ist der David in Jerusalem. Er hat die Stadt umbenannt von Jebus nach Jerusalem, Stadt des Friedens. Und er hat einen Palast gehabt. Einen wunderbaren Palast mit Zedernholzdächer auf der Seite. Und an der Decke. Der David war gleich noch nicht ganz glücklich mit seinem Erfolg. Er hat mehr wollen. Nicht mehr für sich. Er hat mehr wollen. Er hat gesagt, da in diesem Dorf nebendran, im Gebirge Juda, da ist die Bundeslade. Und ich wohne in einem Palast. Ich habe Zedernholz. Ich habe alles, was ich brauche. Und dort in einem staubigen Zelt statt das, was uns mit Gott verbindet. Sein Versprechen. Der David hat in seinem Herz beschlossen, dass die Bundeslade soll in die Hauptstadt kommen und einen Ehrenplatz bekommen. Ein Tempel soll es haben. Gott soll sichtbar in der Mitte vom Volk sein, nicht einfach im Gebirge Juda. Das ist die Erfolgsgeschichte. Vom David, bis dorthin. Wo der David hat die Bundeslade transportieren auf Jerusalem, ist ein Unfall passiert, ein fürchterlicher Unfall. Die Bundeslade ist auf einem Wagen gestanden und der Wagen ist gezogen worden von Rindern und an irgendeiner Wegecke, das heisst an der Tenne von irgendeinem, wo man Droschen hat, vielleicht haben sie gerade Droschen, vielleicht hat das drinnen verschreckt. Und der Wagen ist raus und die Bundeslade ist gekippt. Der Transportbegleiter mit Namen USA, der neben dem Wagen hergelaufen ist, hat seine Hände ausgestreckt und hat die Bundeslade, die aus Gold und Akazienholz war, und innen drin die zwei Gesetzestafeln hatte und ein Krügel mit Manna und einen Stab, den Aaron hatte. Und hat das aufheben. Retten. Aber in dem Moment, wo er eine Bundeslade berührt und sie will heben, kippt er zu Boden. Die Geschichte erzählt, dass der USA, der Transportbegleiter, noch an der gleichen Stelle gestorben ist. Und es steht sogar der Grund, Gott hat das gemacht. Gott sei zornig auf ihn. Ich lese jetzt die Geschichte vor, wie sie uns berichtet wird im Samuelbuch. Ihr könnt da vorne nicht still nachschauen. 2. Samuel, Kapitel 6. Und ich lese die ersten 11 Verse. Und David versammelte nochmals alle auserwählten Männer in Israel. Das sind Kampfleute gewesen, Soldaten. 30.000. Und David machte sich auf mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, von Baal Juda, um von dort die Lade Gottes heraufzuholen, bei welcher der Name Gottes angerufen wird. Der Name des Herrn der Heerscharen, der über den Cherubim thront. Und sie setzten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und holten sie aus dem Haus Abinadabs, das auf dem Hügel war. Usa aber und Achjo, die Söhne Abinadabs, lenkten den neuen Wagen. Und sie führten sie aus dem Haus Abinadabs weg, das auf dem Hügel war, und begleiteten die Lade Gottes. Achjo aber ging vor der Lade her. Und David und das ganze Haus Israel spielten vor dem Herrn mit allerlei Instrumenten aus Zypressenholz, mit Zittern, mit Harfen, mit Tamburinen und mit Schellen und mit Zimbeln. Und als sie zur Tenne nach uns kamen, griff Usa nach der Lade Gottes und hielt sie fest, denn die Rinder waren ausgeglitten. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa. Und Gott schlug ihn dort wegen des Vergehens. So starb er dort bei der Lade Gottes. Aber David entbrannte darüber, dass der Herr mit Usa einen solchen Riss gemacht hatte. Darum nennt man diesen Ort Perez Usa bis zu diesem Tag. Und David fürchtete sich vor dem Herrn an jenem Tag und sprach, wie soll die Lade Gottes je zu mir kommen? Deswegen ließ David die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt Davids hinaufbringen, sondern er ließ sie beiseite führen, in das Haus Obed-Edoms des Gathiters. Und die Lade des Herrn blieb drei Monate lang im Haus Obed-Edoms des Gathiters. Und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Es war ein furchtbarer Schock für alle. Aber besonders für den David. Alle, die mit waren, die 30.000 Soldaten und vielleicht noch viel, viel Volk dazu. Man hat früher einmal die Männer gezählt und alle anderen sind dazu gewesen. Man kann mit einem Faktor rechnen, vielleicht 5-mal, 6-mal. Ein riesen Heerzug von Leuten haben sich gefreut, wo die Bundeslade endlich Richtung Jerusalem transportiert worden ist. Und sie haben sich gefreut, wie der David das sicher erklärt hat vorher. Ich habe ein Ziel. Ich will, dass Gott mit unter uns ist. Und dann, mitten in dem grossen Tumult von Menschen, von Tönen, von Instrumenten und von Jubel, passiert ganz vorne an dem Zug der schreckliche Unfall. In einem Moment ist ein Menschenleben weg. Und vielleicht können wir uns das vorstellen, das ist nicht so schnell gegangen, bis der Lärm weiter hinten abgeebbt ist. Am Anfang haben sie die Ersten gesehen und dann hat man es weiter gesagt. Du, da vorne ist etwas, hörend auf, bitte. Kein Lärm mehr, kein Jubel mehr. Und vielleicht ist irgendein später die Nachricht gekommen, es ist einer gestorben. Ja, wieso? Der David hat das mitbekommen, hat von den Bundeslanden her ist er gezogen und hat getanzt, heisst es. Er muss einer der Ersten gewesen sein, der das gemerkt hat. Und er war verantwortlich für das Volk. Es war seine Idee, um die Bundeslade zu holen. Was da geschehen ist, ist für David nicht einfach etwas gewesen, wo man gerade die Augen zukneifen, die Hände stark machen und sagen, jetzt gehen wir durch, jetzt, ich bin König, ich habe das befohlen. Das machen wir jetzt. Wir ziehen uns auf die Seite, wir ziehen weiter, wir lassen uns nicht bremsen, wir sind für Gott. Das war nicht möglich gewesen. Der David war tief getroffen gewesen von dem, was da passiert. Der David hat für sich selber keine Antworten mehr gehabt und erst recht nicht für andere. Weil das war ja das Schlimmste gewesen. Es war klar gewesen, Gott hat das gemacht. Wenn das, dass es genau klar ist worden für den David, wissen wir nicht. Im Text heisst es ganz klar, Gott hat ihn weggerissen. Warum hat Gott nicht verhindert, dass das überhaupt passiert? Gott hätte doch die Rinder können anders führen. Dann wäre der Ussa nie auf die Idee gekommen, um den Bundeslade festzuheben. Was klar ist, der schockierende Unfall hat Distanz bewirkt. Distanz vom Leben zum Tod für den Ussa. Weggerissen aus dem Leben. Aber der David hat sogar dem Ort nachher den Namen gegeben, der Wegriss. Der Wegriss vom Usa. Und da klingt etwas mit, dass auch der David etwas erlebt hat von einem Wegriss. Gott ist ihm weggerissen worden. Vielleicht habt ihr beim Durchlesen oder beim Zuhören vom Durchlesen ganz am Schluss von diesem Text gehört, an diesem Tag hat der David Angst bekommen vor Jahwe. Und er hat so Angst bekommen, dass er die Bundeslade mitsamt dem Wagen und den Rinder wieder zurückgeschickt hat an einen anderen Ort. Er sagt, er kann nicht auf Jerusalem kommen. Ich weiß nicht, wer das von uns aus eigener Erfahrung kennt, dass ein Moment alles kann ändern. Ein Schicksalsmoment, wo man etwas Schweres erlebt. Vielleicht ist die Gesundheit nicht mehr da und man hat eine Diagnose und es ist von gestern auf heute alles anders. Und das Schlimme ist, man fragt sich, wo ist Gott? Und man spürt innen drin, Gott ist mir auch weggerissen. Es ist alles unsicher. Warum hat Gott mich nicht bewahrt vor dieser Diagnose? Vor diesem Unfall? Und es kann sogar jemand in der Familie sein, es betrifft ihn vielleicht nicht selber. Aber indirekt. Vielleicht stirbt jemand viel zu früh. Ein anderer verliert seine Stelle. Jemand kann einfach nicht mehr schlafen. Weil er so viel arbeitet. Oder man bekommt über Nacht Depressionen. All diese Stichworte habe ich mit Geschichten verbunden in meinem Erleben. Ich kenne solche Leute. Und ich denke, ähnlich wie beim David, passiert Distanz, wenn etwas so Schlimmes passiert. Wer Schweres erlebt, erlebt oft auch, dass ihm Gott weggerissen wird. Fragen, Zweifel, komische Gefühle, Unsicherheit. Und es fängt etwas an gären im Kopf und man bringt das nicht los. Und andere trösten vielleicht, aber man muss selber eine Antwort finden. Kann man einem Gott, der so etwas verursacht hat, wo entschieden hat, den Usa aus dem Leben zu reissen, weil er etwas gemacht hat, wir kommen später noch darauf, wo Gott in seinem Gesetz verboten hat. Kann man einem so einen Gott bedenkenlos vertrauen? Kann man die Distanz, die plötzlich entsteht, wieder überwinden? Was passiert mit einem Menschen, der in sich innen die Distanz empfindet? Ich habe euch etwas mitgebracht. Ich habe ein Kistchen mit. Ab und zu zeige ich euch etwas von diesem Kistchen. Als Jugendlicher bin ich klettern, bis ich einmal runtergefallen bin. Und nachher meine Frau getroffen habe und ihr versprochen habe, ich werde nicht mehr klettern, dass ich mich nicht vermissen muss, wenn ich mal irgendwo auf der Bergtour bin. Und ich habe das eingehalten bis jetzt. Und es lustet mich nur, wenn ich es wieder sehe. Aber ich bleibe dabei. Ich klettere nicht mehr, bin ich auch zu schwer heute. Beim Klettern kann man sehr schnell Distanz zum Felsen bekommen. Tödliche Distanz. Und zwar zu dem Felsen, wo man festhält. Eigentlich ist man als Kletterer ganz nah am Fels. Immer. Mit 3 Punkten vom Körper ist man immer verbunden mit dem Fels. Und eine Hand, ein Fuß ist frei, um einen neuen Griff zu suchen. Und nur ganz, ganz gute Kletterer, die Rotpunktkletterer, die schaffen es auch, mit 2 Punkten sich festzuheben. Zum Beispiel 2 Hände und Füße frei zu haben und nachher einen Schwung zu machen und auf den nächsten Griff zu kommen. Für alle aber ist das, was da ist, die Ausrüstung, wo sie die ganz verwegenen, wo sie darauf abkommen, dass sie halt runterfallen. Aber ein seriöser Kletterer wird sich anmachen, einem Gestellchen, und er wird ein Seil haben, und das Seil ist eine weitere Verbindung zum Fels. Über einen Haken, über einen Klemmkeil, was man auch immer braucht, um sich sicher, oder Bohrhaken heute viel. Und das Seil begleitet den Kletterer immer. Es geht zwischen den Beinen durch, er muss sich manchmal ausschläufeln. Manchmal ist das sogar schwierig. Aber er weiß, wenn ich das Seil habe, habe ich einen weiteren Punkt zum Fels. Und falls ich gehe, mag ich in der Luft pendeln. Aber das Seil hebt mich. Und mein Kamerad, der unten sichert, hebt mich. Mir ist das eines passiert im Walsertal, im bündnerischen Walsertal. Hat es einen Klettergarten unter der Staumauer. Und ich war mit Freunden dort. Und ich war zum ersten Mal dort, habe nicht gewusst, wie der Fels dort ist. Und sie haben mir nicht gesagt, dass es dort auf gewissen Felsen Sand hat. Und ich bin flott, wie ich damals war, aufgeklettert, möglichst schnell. Ich hatte einen Griff, mich festgehoben. Und ich konnte nicht rufen oder studieren, so schnell bin ich aus der Wand gewesen. Der Christian, der mich unten gesichert hat, ist etwa 1,5 Meter in die Höhe gespickt. Hat mich mit seinem Gegengewicht nachher können heben und ich habe mir nur das Knie angeschlagen. Hat es will ich wehtun, aber ich kann wieder runter. Für mich ist das ein Bild, was der David erlebt. Der David pendelt frei in der Luft nach dem Ereignis. Seine Beziehung zu Gott ist wirklich angegriffen. Und doch hebt ihn etwas. Wir haben das Leben studiert vom Saul und vom David, oft im Vergleich. Der Saul hat auch Gott geglaubt. Aber sein Vertrauen auf Gott war nicht so wie das vom David. Wer die Geschichten anschaut, die der Saul erlebt hat, merkt, dass es beim Saul oft bei solchen Ereignissen, Saul hat die auch gehabt, unverständliche Sachen, die passieren. Sachen, die sein Vertrauen zu Gott auf die Probe gestellt haben. Und man merkt beim Saul, er hat nach dem Plan A Gott schnell einen Plan B ohne Gott gehabt. Das war zum Beispiel ein Kampf gewesen und der Samuel, der Prophet Samuel, hat versprochen, er käme vor dem Kampf ein Opfer bringen und beten für den Kampf. Und er ist einfach nicht gekommen. Das war der Plan A mit Gott gewesen. Und der Saul hat gemerkt, das geht nicht, das wird langsam eng. Da steht schon der Feind. Und wenn der zuerst losgeht und wir sind nicht bereit, dann sind wir unterlegen. Also was mache ich? Warte ich auf Gott, Plan A? Nein. Der Saul hat Plan B gewählt, hat selber das Opfer gebracht, ohne den Samuel. Dann hätte ich das nicht dürfen. Und so ist es in seinem Leben oft gegangen. Wenn Gott nicht geantwortet hat, ist der Saul zu einer Hexe gegangen. Und hat sich wahrsagen lassen. Ich kann noch ein paar mehr Beispiele aufzählen. Das soll jetzt lange. Beim David war es anders gewesen. Der David war angebunden gewesen und das sehen wir in dieser Geschichte, wie sie weitergeht. Ich habe ein Wort gegoogelt, wie man das heute so macht. Und da findet man im Lexikon das Wort aufsuchen. Ich habe das gewählt, weil das beschreibt, was David jetzt eigentlich macht. Und was wir jetzt in 4 verschiedenen Aspekten nachverfolgen wollen und schauen, wie hat David das eigentlich gemacht. Warum war er an dem Seil festgemacht gewesen? Man könnte sagen, das Aufsuchen war sein Seil gewesen. Vielleicht finden die noch eine bessere Antwort, was das Seil könnte sein. David war eingeklinkt bei Gott. Das sehen wir, wie die Geschichte jetzt weitergeht. Wir lesen in der Geschichte als erstes von der Reaktion folgenden Satz. Er gab den Plan auf, die Lade zu sich in die Davidstadt zu bringen und führte sie stattdessen in das Haus Obed-Edoms, der aus Gad stammte. Dort blieb die Lade Jahwes 3 Monate lang stehen. Was heißt das? Man kann das verschieden lesen. Man kann sagen, ja, der David hat aufgegeben. Es geht ja noch weiter. Die Geschichte ist noch nicht fertig nach diesen 3 Monaten. Aber diese 3 Monate sind sehr wichtig gewesen. Was ich da sehe, ist, dass der David nicht nach dem Schein handelt. Wenn er das gemacht hätte, dann hätte er befohlen, dass die Bundeslade jetzt trotzdem nach Jerusalem transportiert wird. Dass die Rinder weitergehen und dass man den Usa einfach auf die Seite legt und da später eine Beerdigung mit königlicher Ehre macht. Als Unfall. Er hat es totgeschwiegen. Er hat gesagt, ich bin König und wenn der König etwas sagt, dann machen wir das so. Hat er aber nicht. Der Satz ist ein Eingeständnis, dass der David sagt, ich bin zwar König, aber ich verstehe im Moment gar nicht mehr, was läuft. Ich verstehe mich nicht mehr, ich verstehe Gott nicht mehr. Ich weiß nicht, wo ich bin. Und alles, was ich brauche, ist eine Denkpause. Ich parke die Bundeslade auf dem Fahrzeug an einem Ort. Und ich gehe nach Jerusalem und ich denke. Der David hat sehr starke Emotionen gehabt, immer. Wenn es um Gerechtigkeit gegangen ist, wenn es um Mut gegangen ist mit dem Goliath, auch da hat er sehr starke Emotionen. In meiner Übersetzung, die ich normalerweise lese, außer da der Predigtbibel, heisst es, es ist ihm heiß geworden. Es ist ihm heiß geworden, als er das gesehen hat, was mit dem Usa passiert. Und er hat dem Platz gegeben. Mindestens 3 Monate hat der David sich Zeit gegeben, vielleicht noch länger, um darüber nachzudenken, was jetzt eigentlich passiert. 3 Monate. Ich glaube, das ist eine Lektion für uns, wenn wir Ähnliches erleben. So schnell tut man versuchen, etwas gerade zu bügeln und sagen, ja komm, gehst jetzt einfach weiter. Und vielleicht sagen das sogar gute Freunde oder Familienangehörige. Komm, bis 10 aufeinander. Tu jetzt nicht so. Nein, das ist nicht der Weg. Es ist richtig, wenn man traurig ist und wenn man etwas nicht versteht, dass man eine Denkpause einschaltet. Es ist richtig. Versuch nicht, den Schein zu wahren. Gib dir Zeit, um dich auseinanderzusetzen mit dem, was passiert. Niemand kann einem anderen Mensch in dem Moment wirklich helfen. Weil es ist etwas zwischen Gott und dem Menschen. Wir stehen uns in der Gefahr, dass wir Gott ersetzen mit menschlichen Beziehungen und das wäre gefährlich. Man muss eine echte Beziehung zu Gott haben und nicht denken, ja, die anderen haben eine, ich habe jetzt im Moment keine gute, ich sage es aber niemandem, ich bin ja in der Gemeinde. Das ist nicht das Verständnis, das Jesus hat. Er möchte, dass jeder verbunden ist mit Gott. Jetzt wechsle ich schon ins Neue Testament. Ich komme gerade wieder zurück ins Alte Testament. Aber die Apostel haben gelehrt, dass wir Kind von Gott werden, dass wir Gottes Geist geschenkt bekommen und dass wir eine Verbindung haben, so wie Jesus eine Verbindung hat zum Vater. Und Jesus hat über sich und den Vater gesagt, ich und der Vater, wir sind eins. Und jetzt erleben wir durch einen Schicksalsschlag etwas, wo die Einheit uns wegnimmt, wo eine Distanz macht statt Einheit. Und sollen wir jetzt einfach sagen, ja, das ist nur ein Gefühl, gehen wir einfach weiter? Nein. Es ist an dieser Stelle wichtig, so wie David sagen, und ich nehme mir jetzt Zeit und ich gehe nicht über den Moment weg. Und ich sage das Gott. Das ist das erste Aufsuchen. Zeit haben fürs Gott aufsuchen. Zum Aufsuchen noch etwas Spannendes. Wir sagen suchen, wenn wir etwas verloren haben und es ist nicht mehr da. Man kann aber auch suchen und es ist etwas da. Zum Beispiel, man sitzt im Raum und man kennt jemanden sehr gut, vielleicht die eigene Frau, den eigenen Mann oder die Freundin oder den Freund. Und in diesem Raum läuft sehr viel. Und plötzlich passiert ein Moment und die Augen vom einen suchen die Augen vom anderen. Das Aufsuchen ist da gemeint. Gott ist nicht verloren gegangen. Gott ist nicht weg. Aber der Blick zu ihm, der fehlt. Der macht die Stand. Das ist also die erste Lektion, die ich von David lerne. Er hat Zeit eingeplant und hat dem, wo er daran gelitten hat, Raum gegeben. Ein nächster Schritt. Die zweite Lektion, die David vorgelebt hat, ist eigentlich etwas, wo wir nicht direkt lesen im Text, wie er das gemacht hat. Wir lesen nur den Effekt davon, was er dann erlebt hat. Es ist quasi wie ein Kriminalfall, wo man das Ergebnis kennt und man muss jetzt herausfinden, was für Schritte könnten dort hergeführt haben. Eine Rückwärtssuche. Der Ausgang, den David seine Geschichte genommen hat, lesen wir in den folgenden Versen ab Vers 12. Es geht in dem Text, den wir heute gelesen haben, eigentlich nahtlos über zum neuen Holen von der Bundeslade. Also 3 Monate Pause. Dann wird dem David berichtet, der Obed-Edom, der wird furchtbar gesegnet von Gott. Also furchtbar. Ihr versteht das? Fröhlich. Dem geht es gut. Glaubst du das? Das ist kein Fluch auf dieser Bundeslade. Die Boten haben das dem David berichtet. Und der David hat in dieser Zeit schon etwas mit Gott erlebt. Sonst hätte er gesagt, nein, geht mir nicht an, ich bin hässig. Nein, der David war interessiert, was wirklich stimmt das? Und er ist gegangen, nachfragen. Und er hat einen neuen Entscheid getroffen und hat gesagt, und jetzt holen wir die Bundeslade definitiv auf Jerusalem. Das ist der Ausgang der Geschichte. Das heisst, David hat neues Vertrauen gehabt zu Gott. Sein Ziel, das er vorher hatte, das zerbrochen ist, ist plötzlich wieder da gewesen. Und er hat noch einige Verbesserungen angestellt. Wir lesen das nachher weiter. Suchen ist im Sinn von Aufsuchen gemeint. Und das sehen wir, ich habe hier einen Psalm ausgewählt. Ich weiß nicht, ob der David den genau dann gedichtet hat. Der David hat sehr viel in seinem Leben Erlebnisse zu Psalmen gemacht. Aber ich denke, er könnte sehr gut passen. Und er sagt, darum hoffen auf dich, die deinen Namen kennen. Denn du verlässt die nicht, die dich Herr suchen. Also ganz sicher ist gewesen, der David hat in dem Moment, wo er die Distanz zu Gott gefühlt hat, Gott gesucht. Und Gott hat sich finden lassen. Es gibt eine Geschichte im Leben von David, wo das noch ein bisschen Einblick gibt, wie das der David das gemacht hat. Es ist die Geschichte von der Bathseba, wo der David riesengroße Fehler gemacht hat. Ehebruch, Mord, Vertuschung, Machtmissbrauch, alles. Und dann sagt Gott ihm, der Prophet Nathan, als Strafe dafür muss leider dein Sohn sterben. Dein Sohn mit der Bathseba. Und der David, was macht er? Er geht in den Tempel, damals in die Stiftshütte, wo die Bundeslade war. Und er bleibt Tag und Nacht dort und er betet. Bis ein Bote kommt und sagt, jetzt ist dein Sohn gestorben. Und es heisst in der Geschichte, dass er David betet hat, vielleicht ist Gott gleich noch gnädig. Und wo es so war, haben alle Angst gehabt um den David. Und haben gesagt, oh, jetzt rastet er aus, der emotionale König, wenn der hört, dass sein Sohn tot ist. Und der David steht auf, wäscht sein Gesicht, geht zu den Regierungsgeschäften über und ist ausgeglichen. Was er gemacht hat, er hat Gott gesucht. Das ist eine Geschichte, die Einblick gibt, wie er das gemacht hat. Wie er es da gemacht hat, weiß ich nicht. Aber dass das stimmt, er hat erlebt, Gott verlässt ihn nicht, wo ihren Blick auf ihn richtet. Ein dritter Gedanke. Als die Träger der Lade Jahwes 6 Schritte gegangen waren, opferte David einen Stier und ein Mastkalb. Und David tanzte mit ganzer Hingabe vor Jahwe her. Das ist jetzt das zweite Mal, wo die Bundeslade nach Jerusalem transportiert wird. Und ich habe es euch unterstrichen, es ist ein grosser Unterschied in der Art und Weise, wie die Bundeslade transportiert wird. Offensichtlich hat David nicht nur gebetet, sondern hat auch das Wort studiert. Die damalige Bibel, die Tora, war da. Die 10 Gebote hat man gekannt. Und auch alle Priestergebote sind aufgeschrieben gewesen. Es ist wieder ein Rückwärtskrimi. Man kann nur herausfinden, vom Ende her, was da zwischendrin muss passiert sein. Im Gesetz steht geschrieben, wie die Bundeslade muss transportiert werden. Die Bundeslade war eine Kiste, hatte keine Räder. Sie hat an der Aussenseite, wenn man es hier zeigen möchte, war ein bisschen grösser als das, hat Ringe gehabt, vorne und hinten auf der Seite. Und diese Ringe sind durchgesteckt worden mit einer ganz langen Stange. Eine ganz lange Stange, damit man ganz viel Abstand hat zu dieser heiligen Bundeslade. Und die Priester vom Stamm Levi mussten die Bundeslade tragen. Und genau das wird uns beschrieben als die Träger der Lade Jahwes. Keine Rinder mehr, keine neuen Wagen mehr. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass das auf einem Rinderwagen transportiert wurde? Ich kann mir das auch nur rückwärts denken. Israel hat vor der Königszeit das Erlebnis gehabt mit den Philister. Man hat gekämpft gegen die Philister und die Bundeslade war mit im Krieg und die Philister haben gewonnen. Und die Philister haben die Bundeslade genommen und in den Tempel von ihrem Gott Dagon gestellt. Eine Zeit später hat sie in den Städten, wo die Philister gewohnt haben, eine Bühlenpest gegeben. Und es sind sehr viele Menschen gestorben. Und einige haben gesagt, das liegt an dieser Bundeslade, das ist ein Fluch. Und dann haben die Priester vom Gott Dagon gesagt, wir machen einen Gottesentscheid. Wir tun die Bundeslade auf einen Wagen. Wir tun Rindli dran, die noch nicht entwöhnt sind von der Mutter. Das heisst, die gehen wieder zu der Mutter zurück. Die Mutterkühe, die sind bei uns. Und wenn das wirklich so ist, dass die Bühlenpest von dieser Bundeslade kommt, dann soll es so sein, dass die Rinder den ganzen Wagen ziehen bis ins Gebiet von Israel, aus unserem Gebiet raus. Also menschlich gesagt, keine Chance. Die Rindli haben Hunger gehabt und Durst und die wären wieder in den Stall zurück. Und sie haben wahrscheinlich einfach beweisen, das ist nicht so. Das ist einfach ein Zufall wegen der Ratte. Es ist aber dann anders gekommen. Sie haben einen neuen Wagen gezimmert, haben die Bundeslade drauf, haben eine Opfergabe aus Gold dazugelegt, so Mäuse und Bühle von einem Goldschmied gemacht und haben das alles auf den Wagen gebiegen und haben die geschickt. Und die Rinder haben geschrauen vom Start bis zum Ziel auf einem Acker im Gebiet von Israel. Das ist wirklich ein absolutes Wunder. Vielleicht ist das der Hintergrund, wo man überliefert hat. Man hat es vergessen, wie das war, dass man die Bundeslade tragen muss. Die Philister haben es ja so gemacht. Was lehrt uns das? Ich habe das Symbol von der Glühbirne genommen. Zum Aufsuchen von Gott gehört auch der Wille, Gott zu verstehen. Und das ist gar nicht so einfach, weil es hat x Gedanken, die das wir verhindern. Und die Gedanken heißen, es kann ja nicht an mir liegen. Erst wenn von Anfang an fragen, was liegt denn an mir, wenn Gott recht hat? Wenn Gott keinen Fehler gemacht hat, wo ist denn der Fehler? Wir sind sehr schnell zum Sagen, Gott hat einen Fehler gemacht. Vielleicht schüttelt ihr den Kopf und sagt, nein, das machen wir nicht. Aber ich habe sehr viele Seelsorgegespräche, wo ich hören muss, was Gott alles falsch macht. Warum er nicht heilt, warum er das nicht in Ordnung bringt, warum die Person nicht verändert wird. Und Gott ist schuld. weil Gott es nicht macht. Das ist ein ernstes Thema. Ich sehe beim David, er hat etwas gelernt. Und wie es genau dazu gekommen ist, leider erzählt uns Geschichte, Gedanken von David nicht. Aber uns hilft es schon, wenn wir wissen, er hat da gestartet und hat da aufgehört. Und dazwischen ist durch Gottes Wort etwas passiert. Der David hat irgendein Moment gemerkt, die Bundeslade hat Öse und da müssen Stangen durch und das müssen Leviten tragen. Und dann hat er es so gemacht. Und er hat gemerkt, der Fehler, der passiert ist, ist eigentlich meine gewesen. Aus Unwissenheit vielleicht. Der David hat nicht Gott plagen und hat nicht den Usa umbringen. Und wie viele Fehler passieren genau so. Man hat es nicht genau gewusst. Man hat verletzt. Und nachher ist eine Beziehung sehr stark angeschlagen oder sogar auseinander. Und was nutzt es denn, wenn wir sagen, ja, Gott hat das nicht geholfen? Besser ist zu fragen, Herr, gibt es etwas, wo du mir zeigst, was ich muss anders machen? Gibt es etwas, wo dein Wort mich lehrt, dass ich muss korrigieren? Die Geschichte von David ist so eine hoffnungsvolle Geschichte. Der Usa ist nicht mehr zum Leben gekommen. Aber er hat es besser gehabt nachher. Ganz sicher, wie jeder, der stirbt, es besser hat, wenn er bei Gott ist. Aber im David hat sich etwas verändert. Am David sein Vertrauen und seine Freude an Gott ist noch grösser geworden. Er hat nachher so getanzt, dass seine eigene Frau, die Michal, sich geschämt hat für den David. Wie sie gesagt hat, so tanzt kein König vor dem Volk. Aber dem David ist es gleich gewesen. Er hat geantwortet, und wenn alle mich verachten, ich habe das für Gott gemacht. Ich führe es noch ein bisschen im Moment aus. Gottes Verstehen lernen heisst für uns, in ganz vielen Fragen ein bisschen tiefer graben, als man zuerst sieht. Wir sind in einer Zeit, wo man sehr viel überliefert. Unsere Gesellschaft macht Sachen, wie sie es gewöhnt ist. Und sie verändert Sachen nach Gutdünken. Angefangen von Beziehungen, Ehe, Kinderziehen, bis zum Umgang mit Geld, mit Macht, mit der Freizeit. Und nicht alles, was wir sehen, ist so, wie es Gott denkt. Manches ist so wie der Philisterwagen. Einfach so. Aber nicht nach Gottes Plan. Und vom David können wir an dieser Stelle lernen, es lohnt sich unheimlich, dass wir fragen, wie es Gott gemeint hat und es nachher so machen. Die Freude wird doppelt. Wir verstehen plötzlich, was Gott meint. Wenn er sagt, zwei Menschen, die zusammengehören für das Leben, die sollen miteinander heiraten und erst dann miteinander schlafen. Und nicht vorher schon zusammenzügeln und nachher wieder auseinander und dann, man ist ja immer verlobt und denkt, ja, das kommt schon. Manche tun sich gar nicht mehr verloben und sagen, das ist schon so wie verheiratet, hat mir mal jemand gesagt. Genau, die Person hat mir zwei Wochen später dann gesagt, ja, wir sind wieder auseinander. Und ich habe an dem Tag, zwei Wochen vorher gesagt, ihr werdet wieder auseinanderziehen. Machen wir das, wie der David es gemacht hat. Dass Gott zu uns reden kann. Dass er uns zeigen kann, was sein Plan ist. Und jetzt komme ich zu dem, was ich vorher angetönt habe. Wir müssen noch etwas lösen. All das, was jetzt passiert ist, ist im Zeit vom Alten Testament passiert. Jesus ist noch gar nicht vorgekommen. Und jede Predigt, die ich halte, muss Jesus drin vorkommen. Und ich glaube, das ist auch richtig nach dem Neuen Testament. Und ich habe noch etwas in meiner Kiste. Ich hätte es nicht mitnehmen müssen, es hat ja zwei Kreuze schon da. Rechts und links von mir. Aber ich wollte das gleich mitnehmen. Was hat Jesus mit dieser Geschichte zu tun? Mit der Distanz, mit dem sich weit weg von Gott fühlen. Auch mit dem Bedarf, sich korrigieren zu lassen durch Gottes Wort. Im 1. Petrusbrief finden wir diesen Satz. Es ist eine Aufforderung in diesem Zusammenhang. Ich habe es nicht den ganzen Zusammenhang geschrieben, sondern nur den einen Satz. Heiligt Christus in euren Herzen. Was der David erlebt hat in dieser Geschichte ist, heiligt Gott in deinem Herz. Was heisst das? Der David hat müssen sagen, Gott hat Recht. Gott hat keinen Fehler gemacht. Gott ist heilig. Und das heisst, heiligt Gott in eurem Herzen. Gott ist anders als wir. Ich kann nicht von mir schliessen auf Gott. Wenn Gott etwas tut, dann hat er einen Grund. Und der Grund ist nicht egoistisch. Der Grund ist nur heilig. Der zweite Schritt von heiligt Christus in euren Herzen muss dann sein, habe ich etwas noch nicht verstanden? Gibt es etwas, was sich bei mir muss ändern? Ich bin nicht der Ankläger von Gott und noch weniger der Richter von dem, was Gott macht. Es steht mir nicht zu, zum Gott Schuld zu geben. Und jetzt kommen wir zu Jesus. Ich bin so froh für den Satz im Neuen Testament, wo es nicht nur heisst, heilige Gott in deinem Herzen. Wenn es heisst, heilige Jesus Christus in deinem Herzen, kommt uns das sehr, sehr viel näher. Weil was ich da habe, ist etwas ganz, ganz Schreckliches. Wir sind uns so gewöhnt als Kreuz. Wir sehen es auf den Berggipfeln. Wir sehen es, ich bin... wir haben auch Ferien gehabt, wir sind gestern aus dem Rheintal, also Freiburg, im Breisgau zurückgekommen. Und dort ist auf fast jedem Acker ist ein Segnungskreuz. Ist mir aufgefallen, beim Vorbeifahren. Und wir sind das so gewöhnt, das ist ein Symbol, aber eigentlich ist es ein Mordinstrument. Eines der schrecklichsten, was es gibt. Und wo Jesus an das Kreuz hat müssen, hat er solche Momente gehabt, wie der David sie gehabt hat. Er hat sich distanziert gefühlt von Gott. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der, der keinen Fehler gemacht hat, Jesus, der keinen Fehler gemacht hat, hat empfunden, wie ein Mensch, der alles weggerissen wird, der Verbrecher ist, der nicht mehr von Gott geliebt ist, der nur noch muss sterben. Und jetzt sagt der Petrus, ihr müsst euch den Jesus vorstellen, der hier am Kreuz hängt. Er ist heilig. Und er ist euch so nah, dass er euch in eurem Schmerz, den ihr habt, kann verstehen. Er ist euch besonders nah, weil er am Kreuz ist. Tiefer kann ein Mensch nicht fallen. Und das ist die Botschaft für uns heute, übersetzt durch Jesus Christus. Der David ist uns wie ein Vorbild. Er zeigt uns, wie man so durch die Stationen gegangen ist. Dass man nicht loslässt von Gott. Dass man ihn aufsucht und versucht zu verstehen. Aber die Kraft zu dem kommt von Jesus. Wer Jesus hat, der darf mit all diesen heissen Wallungen und Gefühlen zu ihm kommen und sein Herz ausschütten. Und es passiert ein Wunder. Wie beim David damals. Die Vision wird neu. Die Entscheidungen werden wieder neu. Man kann neu anfangen. Und die Freude wird doppelt. Wir alle werden nicht bewahrt werden vor schwierigen Zeiten in unserem Leben. Es ist uns nie versprochen in der Bibel, dass das so wird sein. Wer das wird behaupten, wird lügen. Aber wir haben etwas, was uns versprochen ist. Dass Jesus immer bei uns bleibt. Der heilige Jesus, der für uns gestorben ist. Und jetzt nehme ich das Herz dazu. Wo im Herz wohnt. Das passiert in unserem Herz. Das Herz ist das Entscheidungsorgan, sage ich einmal. Das ist nicht nur unser Gefühl, wie man das so landläufig mit dem Lebkuchenherzchen ausdrücken. Sondern im Herz, da entscheiden wir die grundsätzlichen Einstellungen. Nicht nur der Verstand, der sagt, ja, jetzt mache ich gerade das so. Sondern ganz grundsätzlich, ich bleibe bei dem. Und wenn alles andere anders ist, ich bleibe bei dem. Ich möchte uns Zeit geben, den Satz nochmal zu lesen. Vielleicht einen Moment still zu werden und zu sagen, vielleicht brauche ich es gerade. Vielleicht bin ich gerade mit in so einer Frage, die mich beschäftigt? Und wenn nicht, dann bete ich es für jemand anderes oder ich bete es für meine Zukunft. Ich tue abschliessend dann miteinander mit uns dann beten. Vater im Himmel, du hast so viel Liebe gezeigt, indem du deinen Sohn Jesus Christus geschickt hast auf die Erde. Hast du Mensch werden, verletzlich werden, schmerzempfindlich werden, sogar fähig zum Verzweifeln zu sein. Und du hast das alles gemacht, dass du uns kannst retten. Dass unser Sicherheitsseil nicht reisst. Dass wir gehoben sind, auch wenn alles sich um uns herum sich dreht oder unsicher wird. Wenn wir Angst vor dem Sterben haben oder vor der Krankheit. Wenn Sachen nicht so sich entwickeln, wie wir uns das wünschen, mit den Kindern, mit den Umständen, mit unserer Arbeit. Vater im Himmel, ich danke dir für das Versprechen, das du uns durch Jesus gibst. Dass er uns wird nach sein bis ans Ende der Welt. Und niemand uns aus deiner Hand kann reissen. Hilf uns mit deinem Geist, dass wir unsere Augen können ausrichten auf dich, so wie David das gemacht hat. Nicht abwenden, nicht zu Plan B gehen, nicht selber weiterwurschteln. Hilf uns, dass wir auf dich schauen können und du uns begegnest mit deinen Augen, mit deinem Wort, mit deiner Kraft, mit deiner neuen Sicht, die du schenkst. So bitte ich dich um deinen Segen für uns.